Hallo und herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. 80 Jahre Jubiläum feiern die Bregenzer Festspiele in diesem Jahr. Die Inszenierungen auf der Seebühne mit ihren spektakulären Bauten sind weltbekannt. 2026 feiert La Traviata von Giuseppe Verdi Premiere. Die Vorbereitungen laufen natürlich bereits auf Hochtouren. Susanna Böhm ist Szenografin und prägt als Ausstattungsleiterin die Festspiele seit vielen Jahren. Bei ihr laufen all die Fäden zusammen, die mit dem zu tun haben, was man auf der Bühne sehen kann. Also die Kulissen natürlich, aber auch Kostüme, Materialien und Technik sind ihr Metier. Eine Aufgabe, für die man viel Erfahrung und Kreativität braucht. Und eine ganze Menge mehr, wie sie uns im Gespräch verraten hat. Hallo Susanna.
Hallo, grüß dich von der anderen Seite des Bodens.
Ja, ich muss das immer ein bisschen betonen oder ich möchte das gerne, ja. Weil wir sonst viel auf der deutschen Seeseite unterwegs sind. Und das ist für mich auch dann mal was Besonderes, wenn man mal auf die andere Seite kommt. Jetzt bin ich eingestiegen mit Ausstattungsleiterin, Szenografin. Vielleicht könntest du uns kurz erklären, was bedeutet das? Was machst du hier an der Seebühne?
Ja, das ist ein ganz schwieriger Begriff, weil den gibt es, glaube ich, sowieso ganz ausschließlich im Theater. Sonst kenne ich den von nirgends eigentlich. Und auch im Theater wird diese Funktion immer seltener. Ausstattungsleitung bedeutet, dass die Bühnenbildentwürfe nicht von mir selbst sind, sondern es kommt ein Bühnenbildner, eine Bühnenbildnerin mit ihrem Entwurf. Und mein Job ist, das umzusetzen. Nun natürlich nicht in allen Bereichen, wir haben Ingenieure, Techniker und so weiter, sondern mein Bereich sind die Oberflächen, also dass es wirklich so aussieht, wie man es am Ende sieht. Das beinhaltet natürlich auch die ganze Farbgebung, was an der Seebühne sofort was sehr Besonderes ist, da ja jede Farbe muss UV-fest sein, ja. Bei uns allerdings auch frostfest, weil wir ja immer zwei Saisonen die gleiche Oper spielen, das heißt auch das gleiche Bühnenbild zu stehen haben und es einfach stehen lassen, da es ein bisschen zu aufwendig wäre, das abzubauen. So, also das heißt, die Oberflächen, die hier zum Tragen kommen, müssen frostsicher sein, müssen Schneelast aushalten und im Sommer an der Oberfläche gemessen geht es bei hellen oder reflektierenden Flächen bis hin zu 60 Grad Hitze. Also das muss alles abgedeckt sein. Zusätzlich habe ich auch noch ein Auge auf die Abteilungen Kostüm, Maske und Requisite.
Ich hatte schon den Eindruck, das ist ein weites Feld. Und wenn ich habe im Vorhinein, habe ich mir einen Blick auf deine Vita erlaubt, dass steckt ja auch einiges drin. Du hast ja einen ganz umfangreichen und vielfältigen Background. Wenn du jetzt so umschrieben hast, wie deine Aufgaben hier ausschauen, kommt dir das zugute? Ist das eine Voraussetzung, diese Vielseitigkeit?
Ja, also Vielseitigkeit ist, selbst wenn man nur in Anführungsstrichen Bühnenbild macht, schon mal eine gute Voraussetzung, war damals auch meine Berufsentscheidung. Ich wollte erst Bildhauerin werden, habe aber dann festgestellt, so alleine im Atelier und dann hoffen, dass man eine Kunstgalerie findet, das bin ich nicht. Also ich bin eine Teamworkerin und ich brauche sowohl den Input als auch die ständige Kommunikation mit KollegInnen. Das ist bei meinem Job, also Ausstattungsleitung, das kann man sich ja auch nach dem dritten Mal noch nicht merken, was das ist. Ich fasse es dann immer zusammen. Ich mache alles, was schön aussieht.
Ich finde, das ist schön zusammengefasst.
Ja, genau. Das können sich die Leute dann auch merken.
Ich glaube, das kann ich mir auch behalten. Jetzt hast du aber, da muss ich kurz einhaken, hast du gesagt, ich mache nur das. Das stelle ich mir aber ganz anders vor. Ich stelle mir das ja als...
Ja, nee, nur hatte ich gesagt, wenn man nur Bühnenbild macht. Und nicht auch noch Kostüme, Requisite, Make-up. Nee. Also nur ist dieser Job auf keinen Fall, sondern man muss echt ein Allrounder sein. Und auch das ist genau das, was ich liebe. Und da geht es auch nicht nur ums Inhaltliche, sondern auch ein bisschen der Umgang mit Menschen. Weil ich muss ja sowohl mit den Werkstätten und den Handwerkern gut klarkommen, gut vermitteln können und am Ende zu meinem Ergebnis kommen, als auch mit den Künstlern, Künstlerinnen. Und das ist nicht immer einfach. Je älter man wird, umso mehr Tools hat man da sich angeeignet. Aber das, finde ich, ist genau das Spannende. Und so ist es auch, was die unterschiedlichen Herausforderungen in diesem Berufsfeld für mich sind. Also es geht los mit dem Bühnenbildentwurf. Der wird meistens gebracht in Form eines Modells, was zugegebenermaßen inzwischen oft ein Computer, also ein 3D-Modell ist. Früher war das immer ein haptisches Modell im Maßstab 1 zu 100. Mhm. Also auch nochmal kurz zum Vorstellen. 1 zu 100, ein Mensch, der in echt 1,70 ist, ist dann 1,7 Zentimeter.
Da braucht man noch viel Vorstellungsvermögen, oder?
Genau, deshalb. Also alles, was da an Details dann später sehr, sehr genau ausgearbeitet wird, ist in so einem Modell fast gar nicht zu erkennen oder zumindest nur als Anmutung zu erkennen. So, und das ist auch schon wieder der Spaß, ja, dass du eben denkst, okay, wie hat sich der oder die Künstlerin das genau vorgestellt? Wie wollen sie das haben? Dann kann man natürlich erstmal auch nachfragen, aber man macht viele Muster. Man sagt, okay, ich habe es mal so verstanden, ich mache mal ein paar Vorschläge. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, ja, dass man Bemusterungen macht für eben Oberflächen oder auch Formen, je nachdem, was die Gestaltung ist. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Freischütz war es ja so eine Landschaft eher. Und jetzt haben wir eine Spiegeloberfläche. Also es sind völlig unterschiedliche Ansätze, an sowas ranzugehen. Wenn man sich dann da ein bisschen vorgehangelt hat, also immer wieder die eigenen Forschungsergebnisse dann mit dem Bühnenbildner, der Bühnenbildnerin geteilt hat, dann geht auch die Überprüfung los, wenn man sich noch nicht ganz sicher war, ob diese Materialien oder diese Kombination, die man gewählt hat, ob die dem Wetter auch standhält. Dann kommt das Ganze in Bewitterungskammer. Ja. Und da werden dann in 6 Wochen ungefähr werden 6 Monate Hardcore-Bewitterung simuliert, also mit Hagelsturm, Regen, allem.
Um zu überprüfen, ob die Materialien standhalten.
Ja. Und das ist halt so, also das hatten wir jetzt gerade wieder bei La Traviata, da ist es ein Netz, was die Oberfläche bildet oder eben diesen Spiegel darstellen soll, hat unterschiedliche Gründe. Da war es dann der Kleber, der die schwierigste Komponente war, das richtige Material zu finden, also den richtigen Kleber zu finden.
Der dann diesen Ansprüchen...
Genau, weil also fast jeder, der so ein bisschen mit Klebern zu tun hat, weiß, dass sie eigentlich nie UV-fest sind. Die werden alle ganz schnell gelb, was eigentlich auch fast immer egal ist, weil du klebst ja meistens eine feste Fläche auf, also eine geschlossene Fläche. Und dann ist ja egal, wenn der Kleber dahinter ist ja dem UV wahrscheinlich gar nicht mehr ausgesetzt oder wird halt gelb.
Aber man sieht ihn nicht.
Man sieht ihn nicht. Bei uns ist es jetzt ein Netz geworden. Das heißt, in jedem Zwischenraum siehst du den Kleber. Das heißt, sobald er gelb wird, sieht das Ganze nicht mehr gut aus. Ja. Dann sind es sehr riesige, das sind ja einzelne Spiegelsplitter oder Fragmente. Da sind dann die großen Teile sind schon mal so 10 Meter lang. Ja, jeder, der schon mal eine, sagen wir mal, DIN A3-Seite große Fläche versucht hat, alleine ordentlich faltenfrei zu bekleben, weiß, was das heißen kann, geschweige denn 10 Meter.
Ja, ich habe das Gefühl, wir sind direkt mittendrin in dem, was dich so Tag für Tag beschäftigt und umtreibt. Ich wollte eigentlich auch noch fragen, ist das diesmal eine besondere Herausforderung oder hattet ihr schon ganz anderes zu bewältigen?
Jedes Jahr oder alle 2 Jahre in unserem Fall, jede Saison eine andere Herausforderung. Das ist so ein bisschen wie die Frage, welches ist das denn dein Lieblingsbühnenbild?
Eine ganz falsche Frage eigentlich.
Ja, aber ohne zu lügen kann ich sagen, es gibt keins. Also ja, es gibt vielleicht 1, 2, wo ich sage, die waren jetzt nicht bei meinen Lieblingen dabei. Aber es ist einfach, jedes ist so eigen. Und nachdem für mich ja der Spaß nicht nur im Ergebnis, sondern auch im Weg dahin steht, ist halt genau das, ist diese tolle Herausforderung, jedes Mal einen Prototypen zu erschaffen. Und jetzt nur kurz als krasses Gegenbeispiel Rigoletto, wer ihn gesehen hat, dieser tolle geschnitzte Clownskopf mit Händen, die einen Ballon halten. Ja gut, wie machst du einen Ballon auf der Seebühne? Weil das Erste, was der Ballonbauer gesagt hat, sagt, das ist das Schlimmste, was man einem Ballon abverlangen kann, ruhig auf der Erde bleiben. Ja, weil ein Ballon tendiert dazu zu fliegen. Das heißt, im Normalgebrauch machst du den irgendwie mit Erdankern fest, kurz, so kurz wie möglich, alle sind eingestiegen, du lässt ihn los. Bei uns bitte geräuschlos, bewegungslos, sagen wir mal eine Stunde 45 und die restlichen 15 Minuten natürlich genau getimt, darfst du dann so fliegen, wie wir das gerne von dir hätten.
Nichts leichter als das, oder?
Ja, genau. Aber eben, du siehst schon, das macht genau das, das Salz in der Suppe. Ja. Und da kann der Background nicht allround genug sein, weil egal, ob du im vorherigen Leben Ballonbauer warst oder Glaser, man kann immer von irgendwas zehren.
Allerdings, klar. Wenn du hast vorhin auch du hast selber gesagt, du bist ein Teamplayer, das ist dir auch wichtig und das auch, was hier zustande kommt, ja auch eine Teamleistung ist. Aber es wechselt ja. Also ihr seid ja nicht, es ist ja nicht immer das gleiche Team, das sich Jahr für Jahr oder alle zwei Jahre diesen Herausforderungen stellt, sondern da ist ja viel Bewegung drin.
Genau. Auch das ein weiterer Baustein in der abwechslungsreichen Arbeit. Auch da gilt, klar, wenn man dann so richtig, richtig harmoniert hat mit einem Team, dann freut man sich schon, wenn die noch ein zweites Mal kommen. Aber auch da, es hat ja jeder seine Handschrift und es wäre jetzt auch nicht schön, wenn man 10 Saisonen hintereinander mit den gleichen Künstlern arbeitet. Also das weiß ich schon auch sehr zu schätzen. Man muss sich ja erstmal kennenlernen. Und da ist auch, nachdem Bregenz so ein Alleinstellungsfaktor hat, natürlich sind das alles sehr hochrangige KünstlerInnen, sagen wir da mal, die schon viel Bühnenbild gemacht haben, auch zunehmend Leute, weil das immer breiter wird, das Feld, zunehmend haben wir auch Leute dabei, die schon so im Popsektor auch, also die großen Shows von großen Namen gemacht haben. Und naja, dann kommt man halt und sagt, ja übrigens, ich möchte dir da und da und da sagen, so wie du dir das gedacht hast, halte ich das nicht für eine gute Idee. So, muss man auch gut schaffen, ne? Natürlich sage ich das niemals in diesen Worten, aber das ist eben Teil der Diplomatie und da muss man ja auch, man muss die Leute erstmal sich so ein bisschen angucken und ein bisschen reinhorchen und dann schauen, wie kommt man da am besten ans Ziel. Weil, was eben auch so ein Klassiker, was wäre denn da jetzt ein gutes Beispiel, so ein Klassiker ist, die Wellen werden komplett unterschätzt und falsch eingeschätzt. Also da kommt dann, ja, und ich hätte gern 5 verschiedene Objekte, die alle frei schwimmend auf irgendwie Boot, Floß, was auch immer, hier reinkommen. Dann steigen da Leute auf, steigen Leute ab. So, falsche Idee, geht nicht, ja.
Hätte ich jetzt auch
vielleicht. Aber wieso denn? Ich bin doch an einem See, hier sind doch lauter Boote, wieso soll das nicht gehen? Ja, also das sind genau die Sachen. Also kurze Erklärung, warum es nicht geht, sind 2 unterschiedliche Komponenten. Das eine ist ja sie selber, der ja dank seiner Größe manchmal wirklich einem Meer gleicht. Also wenn hier Wellen sind, dann schlagen die ordentlich. Das heißt, wenn ich in dem Moment versuche, ein Boot an einen Steg oder so anzulegen und Leute übertreten sollen, ist es absolut schwierig, um nicht zu sagen, ein bisschen auch gefährlich, weil ja, man will ja nicht vor 7000 Leuten die Sopranistin versenken. So, und dann kommt noch hinzu, dass innerhalb einer Spielzeit, das heißt von circa 20. Juli, wenn wir eröffnen, bis circa 20. August oder 26. August, so in dem Bereich, sinkt der See automatisch jedes Jahr um minimum 1 Meter. Kann auch mal 1,5 sein. So, und jetzt nochmal versuchen Sie sich vorzustellen, ich habe da meinen Ort, wo angelegt wird mit dem Boot. Naja, 3 Wochen später ist er leider jetzt 1 Meter tiefer und so weiter und so fort. Ne?
Also. Ja, und so weiter und so fort. Du erzählst das so lebendig und mit ganz viel Lachen. Das steckt mich auch an. Aber manchmal, also
manchmal vergeht es einem auch das Lachen. Ja, da schreit man dann nur noch, oh Gott, zum Beispiel, wenn 1200 Quadratmeter Tuch bei André Chénier, die haben, wer sich erinnert, das ist der Kopf des Marats, also ein Gemälde im See gewesen als tolle Skulptur. Und das war mit einem Tuch bedeckt, 1200 Quadratmeter groß. Der Regisseur wollte nur noch schnell zu Ende proben. Der Bühnenmeister hat schon zum 3. Mal gesagt, wir müssen abbrechen. Es kommt ein Sturm mit bis zu 50 km/h. Ich kann das nicht verantworten. Ja, 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 nur noch schnell. Schon war der Sturm da. Wäre das Tuch nun nur in den See geflogen, hätten wir gesagt, naja, gut. Aber nein, es musste sich davor noch am Kopf verhängen. Und ist, also du hast zuschauen können, wie der Riss immer länger wurde. Und das ist auch, das ist wirklich kein Witz. Ich habe das Foto dazu, also da waren eben Seile dran, um es ja auch immer auf und wieder ab, also aufzuziehen besonders. Und es hingen alle, aber auch alle, inklusive Statisten und Chor, die hinten auf der Bühne waren, hingen an diesen Seilen, um dieses Tuch irgendwie in den Griff zu kriegen.
Also es klingt auch, als ob du noch sehr viel mehr Skills, wie man heute wahrscheinlich sagen würde, benötigst als deine fachlichen Kommunikation, Fingerspitzengefühl, strategisch muss man überlegen.
Puh. Gute Nerven, das ist glaube ich, das Hauptasset.
So klingt es.
Ja, doch, aber das in der Tat, wo du sagst, das stimmt. Das kriege ich auch öfters von außen bestätigt. Je wilder es wird, umso ruhiger werde ich.
Okay. Ja. Wie gerne würde ich jetzt an der Stelle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch dazu animieren, wenn es denn noch nötig wäre, sich La Traviata anzuschauen. Aber es gibt leider keine Karten mehr in dieser Saison. Es gibt aber ja andere Möglichkeiten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen Lust auf einen Besuch machen, jenseits der Aufführungen.
Ja, unbedingt, ja. Also das macht übrigens auch mir immer sehr großen Spaß. Jetzt können sich welche gleich direkt eingeladen fühlen, mich zu suchen. Wenn ich auf der Tribüne stehe, was oft passiert, dann kriegt man ja auch Fragen gestellt. Ne? Wenn die Leute merken, aha, die kennt sich hier irgendwie aus, dann fragt man mich gerne irgendwelche Sachen und das finde ich auch immer sehr schön. Da stehen dann die Leute und schauen, staunen und dann geht's los. Ah, okay, Tickets, dann ja, im Idealfall gibt es noch welche. Jetzt ist der Idealfall für uns eingetroffen. Wir sind schon ausverkauft, aber wir spielen es ja nächstes Jahr nochmal. Genau, also Tickets kriegt man ja dann immer noch. So, und dann kommt natürlich als nächstes, ich würde ja schon gerne mal Backstage gehen. Und da haben wir jetzt auch schon seit vielen Jahren die sogenannten Backstage-Tours. Die kann ich wirklich total empfehlen, weil das von hinten mal gesehen zu haben, ist einfach wunderschön. Man versteht total viel, man kommt nochmal ganz anders in Staunen. Man kriegt auch mal das Gefühl, wie fühlt sich das an, wenn ich auf der Seite stehe und da drüben, auch wenn die leer sind, aber 7000 Sitzplätze, das macht was mit einem. Ja, also man spürt
das. Man spürt das, ne?
Ja, ja.
Wenn keiner da sitzt.
Ja, ja, und sich dann noch vorzustellen, boah, jetzt stehe ich hier, Rampenlicht auf mich, ich soll bitte die richtigen Töne singen. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Man kriegt die Technik erklärt.
Ist ein eigenes Erlebnis.
Es ist ganz toll. Man sieht, wie die Leute hinten arbeiten. Und also wer jetzt zum Beispiel diesen Sommer kommt, auch schon mal die Backstage-Tour mitgemacht hat, dann so richtig Lust hat, die Aufführung zu sehen, noch nicht weiß, ob er es nächstes Jahr hierher schafft, der kann sich ja sowohl im Fernsehen die Live-Übertragung anschauen oder auch eine DVD kaufen.
Es gibt auch eine große Ausstellung anlässlich des Jubiläums.
Ja, anlässlich des 80-jährigen Jubiläums. Und ich wurde beauftragt, bitte eine schöne Ausstellung dazu zu machen. Ja, dann habe ich leider wieder kein Halten gekannt und jetzt sind es halt 4.
Ach so. Die werden nacheinander dann gezählt? Nee, parallel?
Alle gleichzeitig, wow. Weil die Laufzeit ist ab 13. Juni. Also nicht erst, wenn Spielzeit beginnt, sondern wenn unsere Probenzeit beginnt, damit eben die Menschen eine Möglichkeit haben, sich das anzuschauen und eben läuft dann bis Ende Festspiele. Und so viel kann ja auf jeden Fall verraten werden, es wird an der Seepromenade stattfinden, wo also eigentlich ja eh fast jeder vorbeigeht. Ein Teil wird im Landesmuseum, im Vorarlberger Landesmuseum sein. Ein Teil auch sehr empfehlenswert, ihn überhaupt mal besucht zu haben, im Martinsturm, dem Wahrzeichen von Bregenz. Und die vierte ist bei uns unten im Hauptfoyer. Das ist eine Leica, eine Kooperation mit Leica.
Dem Kamerahersteller?
Genau, mit Leica Fotografie und Leica Kamera. Und das ist jetzt auch schon seit einigen Jahren jedes Jahr eine Kooperation. Und da habe ich dieses Jahr gesagt, so, dieses Jahr will ich was Besonderes haben. Wir machen 80 Jahre und da haben wir auch schöne Ideen gehabt und wird viel Überraschungen geben.
Völlig klar. Eine Ausstellung kann nicht reichen für sowas. Susanna Böhm, Ausstattungsleiterin der Bregenzer Festspiele, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch und freue mich auf die Besucher.
Das war der Bodensee-Podcast, diesmal mit Susanna Böhm, Ausstattungsleiterin der Bregenzer Festspiele. Ja, und wenn ihr euch nun ebenfalls auf die andere Seeseite begeben möchtet, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen oder eine der vier Ausstellungen rund ums Jubiläum zu besuchen, dann schaut wie immer in unsere Shownotes. Dort findet ihr alle Infos rund um euren Besuch. Mein Name ist Peter Meisterhans, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.